Corona. Über 185 Millionen Infektionen. 4 Millionen Tote. Eine Pandemie, die die Welt in Atem hält. Unser tägliches Leben beeinflusst und alles verändert. Das soziale, wirtschaftliche und politische Zusammenleben musste sich um 180 Grad wenden und wird immer noch vor enorme Herausforderungen gestellt.
Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Jana. Und meine Kollegin neben mir ist die liebe Jule.
Hallo auch von meiner Seite.
In den heutigen beiden Folgen soll es ja um Corona gehen und wie das sich auf verschiedene Berufsfelder ausgewirkt hat.
Genau. Und zum Anfang würden wir gerne kurz ein paar Fakten allgemein zum Thema Corona euch mitteilen, damit wir einfach verdeutlichen können, was Corona genau ist, wie es sich verbreitet und warum es denn so gefährlich sein kann.
Ja, also erstmal kann man sagen, dass Corona eine Viruserkrankung ist, welche erstmalig schon Mitte der 1960er Jahre identifiziert wurde und nun in einer neuartigen Form der Virusfamilie wieder aufgetreten ist. Es wurde erstmals im Dezember 2019 in der Millionenmetropole Wuhan identifiziert. Fachsprachlich wird das Virus SARS-CoV-2 genannt und der Begriff Covid-19 selbst steht für die Lungenerkrankung, die das Virus auslöst.
Zu den häufigsten Symptomen des Virus gehören Fieber, Husten, Schnupfen, Geruchs- und Geschmacksstörungen. Es kann von Mensch zu Mensch übertragen werden mit einer Tröpfcheninfektion. Das passiert, wenn virushaltige Tröpfchen an die Schleimhäute der Nase, Mund und gegebenenfalls auch des Auges gelangen. Auch kann es über Aerosole übertragen werden. Dies sind kleinste Partikel, welche in der Luft schweben und vor allem nach längerer Zeit in der Raumluft in nicht oder schlecht belüfteten Räumen vorkommen. Die Inkubationszeit kann hierbei bis zu 14 Tage andauern. Im Durchschnitt beträgt sie jedoch 5 bis 6 Tage.
Das Gefährliche an dem Coronavirus ist die hohe Infektionsgefahr und die zum Teil schwerwiegenden Krankheitsverläufe und Folgen, die sowohl alte als auch junge Menschen betreffen können. Ein typisches Symptom ist hierbei eine Lungenentzündung, welche unter anderem zur Atemnot führen kann. Ebenso gibt es aber auch viele milde Verläufe und an manchen geht die Infektion sogar spurlos vorbei. Jedoch können genau diese Menschen ebenso Überträger sein. Langzeitschäden können noch nicht klar festgelegt werden. Jedoch weisen viele nach einer Erkrankung zum Beispiel eine andauernde Müdigkeit auf.
Und zum Schluss noch ein kleiner Funfact, der vielleicht noch nicht so bekannt ist. Das Wort Corona kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Krone oder Kranz. Der Name ist auf das charakteristische Aussehen der Coronaviren zurückzuführen, denn diese sehen kranzförmig aus und veranlassten Forscher deshalb zu dieser Namensgebung.
Ja, Jude, jetzt erzähl doch du mal. Wir haben ja gerade über das Thema Corona im Allgemeinen gesprochen. Aber wie geht's denn dir so mit der Corona-Pandemie? Wie waren so die letzten Monate für dich? Vor allem auch mit dem Lockdown und den ganzen Einschränkungen.
Also, es war auf jeden Fall nicht leicht, weder für mich, sowie auch für alle anderen. Ich habe einfach gemerkt, wie wichtig einem manche Dinge sind und dass man vieles auch für selbstverständlich genommen hat. Generell hat sich einfach viel zum alltäglichen Leben verändert.
Oh ja, das stimmt. Vor allem in der Schule, welche unser tägliches Leben als Schüler sehr beeinflusst, ist in letzter Zeit einiges anders gelaufen, wie sonst üblich.
Auf jeden Fall, da waren einige neue Änderungen. Aber das trifft ja nicht nur auf uns zu, sondern zum Beispiel auch auf unsere Lehrer. Und wenn man es genauer nimmt, auch auf alle anderen Berufe. Ich denke, das muss ziemlich hart sein, sich auf so eine Weise umzustellen und vielleicht auch manchmal einfach ins kalte Wasser geworfen zu werden.
Oh ja, teilweise sind Leute ja sogar arbeitslos geworden. Oder mussten in Kurzarbeit gehen.
Stimmt, aber ich finde, da muss man nochmal zwischen verschiedenen Berufsfeldern unterscheiden. Denn beispielsweise kleinere Unternehmen, so wie der Buchhandel und die Gastronomie, haben viel mehr unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten als große Drogerie- oder Supermarktketten. Jedoch kann man auf jeden Fall betonen, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie den Arbeitsmarkt vor enorme Herausforderungen stellte und diesen auch stark beeinflusste.
Nun ja, weil vor der Krise war der Markt in einer sehr guten Verfassung und jetzt durch Corona wird er, denke ich mal, echt unter Druck gesetzt und existierende Problembereiche werden bestimmt noch zusätzlich verstärkt. Da müssen sich in diesen Zeiten einfach die Unternehmen verändern, so wie auch die Arbeitnehmer.
Oh ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Mich würde in einigen Bereichen echt interessieren, wie die jeweiligen Leute mit den Neuerungen, Herausforderungen und auch Veränderungen klargekommen sind und diese auch umgesetzt haben.
Richtig, da haben bestimmt auch einige Menschen viel darüber zu erzählen.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ich denke da gerade vor allem an medizinisches Personal, wie zum Beispiel Ärzte.
Das würde mich tatsächlich auch interessieren, da einen kleinen Bericht über deren Arbeit zu hören.
Dann lass uns doch einfach mal persönlich mit einer Person aus diesem Bereich reden.
Klingt nach einer sehr guten Idee.
Also erstmal herzlich willkommen und danke, dass Sie sich heute Zeit gefunden haben. Vielleicht könnten Sie sich kurz vorstellen.
Also, Kai ist Karl Friedrich Pfeil und bin Allgemeinarzt und Internist und seit 1984 hier in Schwaiger mit der Praxis niedergelassen.
Okay, dann kommen wir schon zur ersten Frage. Was hat sich durch die Corona-Pandemie allgemein in Ihrem Beruf geändert?
Das Erste ist, die Praxisstruktur hat sich völlig verändert. Das heißt, wir machen momentan mehrere Sondersprechstunden, also erstmal die normale Sprechstunde für die normalen Kranken, wie Leute mit Bluthochdruck, Diabetes. Und dann gibt es Sondersprechstunde. Die erste ist für diese vielen Impfungen, die gerade stattfinden. Und in den zurückliegenden Wochen haben wir Sprechstunde gemacht für Leute mit Infektionskrankheiten. Die haben wir dann immer nach den normalen Sprechzeiten einbestellt, damit diese Patienten die anderen nicht anstecken können. Und zum Zweiten haben wir Leute, die nicht krank waren, aber möglicherweise eine Corona-Infektion hatten, im Freien abgestrichen. Das heißt, wir haben auch noch, was wir vorher nie hatten, eine Sprechstunde ist vielleicht übertrieben, aber eine Abstriche im Freien vorgenommen, damit eben andere Patienten nicht gefährdet waren.
Okay, vielen Dank. Dann kommen wir auch zur zweiten Frage. Hat sich die Belastung Ihres Berufs auf Sie persönlich durch die Corona-Pandemie geändert?
Die Belastung ist erheblich viel größer geworden. Wir haben massiven Druck von den Patienten, die alle die Impfung, alle nicht, aber viele die Impfungen möglichst zeitnah wünschen. Und wir haben zum Beispiel zwei Studentinnen jetzt eingestellt, die uns beim Impfen helfen, und auch zwei Ärzte im Ruhestand, die stundenweise kommen, die uns auch bei der Impfung entlasten.
Hat Ihnen das dann auch geholfen, dass die Sie entlastet haben?
Ja, natürlich sehr, weil die sind so weit selbstständig, dass die ein oder zwei halbe Tage Impfungen völlig alleine machen, insbesondere die Wiederholungsimpfungen.
Okay, dann kommen wir zur dritten Frage. Wie gehen Sie mit der Situation um, dem Risiko dieser Krankheit aus nächster Nähe ausgesetzt zu sein?
Das ist relativ einfach. Ich selber habe mich um die Weihnachtszeit mit Corona angesteckt. Von daher sieht man, dass das Risiko konkret ist und mittlerweile bin ich zweimal geimpft. Mein Krankheitsverlauf war glücklicherweise leicht.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie wurden Sie auf diese Situation vorbereitet und von welchen Stellen wurden Sie informiert?
Naja, das ist eine Frage, die, wie soll ich sagen, differenziert zu beantworten ist. Häufig haben die Politiker entschieden, was gerade gilt. Wir haben das auf der Presse erfahren, wurden vorher nicht informiert und die Patienten standen vor der Tür und wollten sofort umgesetzt wissen, was sie im Fernsehen oder in der Zeitung erfahren haben, wo wir manchmal noch gar nichts wussten. Beispielsweise Bescheinigungen für die Impfungen auszustellen, ja, das machen wir mittlerweile. Aber es sind immer wieder mal 3-4 Tage, wo zwischen Information der Patienten durch Presse, Rundfunk, Fernsehen stattfinden und erst danach werden wir informiert.
Also hätten Sie sich gewünscht, einfach früher informiert zu werden?
Zumindest gleichzeitig mit den Patienten und auch welche Vorgehensweise wir beachten müssen.
Nächste Frage, wie erleben Sie die Corona-Pandemie plötzlich außerhalb der Arbeit mit dem Hintergrundwissen Ihres Berufs, den Sie ausüben? Und welche Ansicht haben Sie dadurch?
Naja, mittlerweile ist es ja besser, weil wir alle mehr Freiheiten haben. Aber was natürlich war, das Erste ist, wie alle, also ich persönlich jetzt, um die Frage zu beantworten, hat natürlich auch darunter gelitten, dass wir sich nicht mehr regelmäßig mit Bekannten treffen durften. Und ich mache regelmäßig einmal pro Monat Fortbildung. Da haben wir uns immer zu 14 getroffen. Auch das ist über Videokonferenz.
Also online dann?
Online stattgefunden. Da haben wir uns zwar gesehen, aber es ist halt anders. Und das Nächste ist natürlich, was wir in der Praxis wieder merken, dass ganz viele Kinder massiv leiden, wenn sie keine Schulkameraden mehr haben treffen dürfen, auch psychisch.
Dann kommen wir zur nächsten Frage. Bekommen Sie durch Ihre Patienten eine angemessene Anerkennung und Wertschätzung Ihrer Arbeit während der Pandemie?
Also ich kann sagen, dass zum Beispiel heute früh mehrere Patienten sich sehr stark positiv ausgedrückt haben über die Art und Weise und die Häufigkeit, wie wir impfen und wie rasch wir den Leuten Impftermine anbieten, insbesondere im Vergleich zu den Impfzentren, wo man teilweise ja über Wochen und Monate warten musste, wenn man überhaupt durchgekommen ist. Wir selbst schaffen es in der nächsten Woche, allen Patienten, die es wünschen, die Erstimpfung für Corona anzubieten. Diese Woche haben wir 400 Patienten geimpft.
Ja, da kann ich Ihnen zustimmen, weil ich wurde auch vor 2 Wochen hier geimpft und es ging wirklich recht schnell vonstatten. Dann kommen wir auch zur nächsten Frage. Wie konnten Sie die Mehrbelastung der Corona-Pandemie bewältigen?
Das habe ich eingangs schon gesagt. Die Mehrbelastung haben wir erstens bewältigt, weil alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich mehr gearbeitet haben, Überstunden gemacht haben und denen nie was zu viel war. Das ist der Hauptgrund.
Ja, dann kommen wir auch jetzt schon zur letzten Frage. Abschließend, sind Sie mit Entscheidungen, die durch die Politik getroffen wurden, einverstanden? War die Entscheidung der Impfpriorisierung die richtige? Was denken Sie, lief gut oder was hätte man besser machen können?
Ja, es ist wie immer im Leben, im Nachhinein ist man schlauer. Es mussten viele Entscheidungen sehr schnell getroffen werden und bei so raschen Entscheidungen, wo man die Auswirkungen nicht kennt, werden auch Fehlentscheidungen getroffen. Bei der Impfpriorisierung war vielleicht der erste Teil richtig, dass man die sehr alten Leute, sprich Pflegeheimpatienten, zuerst geimpft hat, damit die Krankenhäuser nicht völlig dekompensieren, weil das waren die Leute, die halt, wenn sie Corona bekommen haben, in großer Zahl in die Kliniken mussten und auch in hoher Zahl verstorben sind. Aber es gab sicher auch schlechte Entscheidungen. Ich zum Beispiel hätte die Verkäuferinnen, die in den Supermärkten oder in den Läden mit sehr vielen Leuten zu tun haben, viel früher geimpft wie manche andere.
Okay, das war's auch mit der letzten Frage, mit unserem Interview. Wir bedanken uns, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Vielen Dank.
Also, bitte sehr.
Ja, das waren jetzt auf jeden Fall viele neue Informationen über die direkte Arbeit mit dem Coronavirus. Ich war sehr erstaunt, wie viel sich ein Arzt für seine Patienten einsetzt und dass mittlerweile täglich 400 Menschen in nur einer Arztpraxis geimpft werden können.
Da gebe ich dir recht. Aber was ich auch noch interessant finde, wäre jetzt so aus unserem näheren Umfeld die Lehrer, wie es denen so gerade geht.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Vielleicht können Sie sich erstmal kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Karin Ivanovic. Ich bin seit 2010 an der Christian-Herzog-Schule, unterrichte in SG Pädagogik und Psychologie und Sozialpädagogik und bin auch bei den Erzieherinnen als Lehrerin im Einsatz.
Okay, dann beginnen wir auch schon mit der ersten Frage, die lautet: Was hat sich durch die Corona-Pandemie allgemein in Ihrem Beruf geändert?
Also geändert, ich würde sagen, was dazugekommen ist, ist diese Auseinandersetzung mit den digitalen Medien. Ja, natürlich habe ich schon oft gehört, was von Teams oder was weiß ich, was es da nicht alles gibt. Angefangen haben wir mit Webex, aber das war für mich immer ganz weit weg. Und plötzlich mussten wir uns damit auseinandersetzen und das ist schon eine ganz tolle Sache, fand ich. Ne? Mit Teamsitzung oder schnell eine Besprechung im Erzieherbereich, da muss man sehr viel besprechen, was in der Praxis war oder ja, was kann man besser machen und. Also das hat sich in Anführungsstrichen geändert bzw. kam im positiven Sinne dazu.
Okay, vielen Dank. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Hat sich die Belastung Ihres Berufs auf Sie durch die Corona-Pandemie geändert?
Auf alle Fälle. Ich kann es jetzt halt für den sozialen Bereich bei den Erziehern kann ich da reden. Und zwar sind die Erzieher, also im Unterkurs und Oberkurs, die sind jeweils 6 Wochen im Praktikum und normalerweise ist das versetzt. Und dieses Jahr war das so, dass das Praktikum von beiden Kursen parallel gelaufen ist. Und das war unglaublich viel. Zudem kam dann eben auch noch das Abitur und die Abiturvorbereitungen und Präsentationsprüfungen bei den Erziehern. Also das war eine wahnsinnige Überlastung.
Also sprechen Sie da jetzt auch für die Erzieher, dass das für die auch sehr belastend war dann?
Für die Lehrer, die im Erzieherbereich sind, ja.
Vielen Dank. Dann kommen wir zur dritten Frage. Wie kommen Sie mit der neuen Aufgabe anhand vom Online-Unterricht zu lehren zurecht?
Also ich persönlich komme sehr gut damit zurecht. Ich hatte mal allerdings einen Unterricht, wo wirklich mein Rechner nicht ging oder das Netzwerk hat nicht funktioniert. Und da sind mir wirklich, ich glaube, 3 Stunden flöten gegangen. Also das war wirklich schlimm für mich, zumal ich da hätte wirklich viel Stoff unterrichten können. Und das ist ja dann einfach weggefallen. Das einzig Schwere für mich war, dass, also auch bei den Schülern, wenn die Schüler auch kein Netz hatten und ich es nicht nachvollziehen konnte, ja, oder es keine Beweise gab, ne? Es gab auch Schüler, die gesagt haben, ja, mein Netzwerk spinnt, Internetprobleme, WLAN, da, da, da. Dann sage ich, okay, gut, kann ja sein, aber nachprüfen konnte ich es ja nicht, also muss man da jetzt einfach mal glauben. Und was mir besonders schwer gefallen ist, wenn ich eine Frage gestellt habe, dass dann keine, nicht wirklich Antworten kamen, also es war dann die Stille.
Ja, man hat ja auch die Gesichter dann eben nicht gesehen.
Genau, also die Schüler sehen ja mein Gesicht, aber ich sehe eben nicht die Gesichter von den Schülern.
Ja, das kann man sich gut vorstellen. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Wie geht es Ihnen mit dem immer wieder neu aufkommenden Organisationsaufwand durch die Umstellung der Unterrichtsmethoden, je nachdem, ob Hybrid, Fern- oder doch normaler Unterricht ansteht?
Also es ist mir sehr schwer gefallen. Da gab es natürlich, wir haben als Lehrer Fortbildungen gehabt, wie kannst du Online-Unterricht kreativer gestalten. Aber das war in kürzester Zeit, in dieser Fortbildung hast du ganz viel Input gekriegt und für mich selber schon nach einem arbeitsreichen Tag, da hat mein Kopf zugemacht, also ich war da gar nicht mehr aufnahmefähig und dann eben noch online. Ich kann jetzt nur für mich als Person sprechen, für mich war das sehr, sehr schwierig und da irgendwie Abwechslung reinzubringen im Online-Unterricht, also das fand ich schon sehr schwer.
Ja, also kurze Zwischenfrage, haben Sie dann vielleicht auch irgendwie zusätzliche Aufgaben jetzt dazu erarbeiten müssen?
Ja, also ich musste natürlich die Arbeitsblätter umgestalten. Also man konnte jetzt nicht immer unbedingt irgendwie Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Expertengruppe, also es gibt so verschiedene Methoden, konnte ich jetzt nicht unbedingt machen, ja, oder die Zeit hat gefehlt und weil man im Online-Unterricht... Ich habe gemerkt, dass einfach die Schüler nicht so schnell arbeiten konnten. Also musste ich die Arbeitsblätter umgestalten. Das war wieder extra Arbeit.
Ja, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wie erleben Sie das Wohlergehen der Schüler?
Also es kam immer so, es ist so schlimm, wir sehen uns nicht und hoffentlich sehen wir uns bald. Und als dann die Schüler dann doch da waren, also im Wechselunterricht, dann hieß es doch, es war gar nicht so schlecht zu Hause. Also für und wieder. Aber viele haben gesagt, das Lernen online zu Hause war sehr, sehr schwer und ist auch auf der Strecke geblieben, die Inhalte.
Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Fühlen Sie sich, als hätten Sie einen guten Arbeitsschutz?
Also ich bin jetzt schon zweimal geimpft, also das lief alles wunderbar und wir haben auch immer so Berechtigungsscheine bekommen. Was ich unglücklich finde, ist, dass wir Lehrer montags und donnerstags die Tests durchführen müssen mit teilweise Material, was nicht vollständig war oder wo die Flüssigkeit gefehlt hat. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass wir da Unterstützung bekommen, von wem auch immer. Also ich fand das wirklich ungünstig, weil da mindestens eine Stunde drauf geht, bis die Klasse getestet wird. Und ich finde den Schutz soweit okay. Also es ging alles plötzlich ganz schnell.
Das war es jetzt auch mit unserem Interview. Danke, dass Sie heute die Zeit gefunden haben.
Ich danke Ihnen, dass Sie mich interviewen wollten.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.
Sehr interessant auf jeden Fall. Da merkt man auch, dass das ganze Homeschooling nicht nur für uns anstrengend war, sondern auch für unsere Lehrer. Und wenn wir schon beim öffentlichen Dienst sind, wie sieht es denn bei der Polizei so aus?
Hansberger, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen?
Markus Eggensberger, ich bin 52 Jahre alt und Polizeibeamter. Tätig bin ich bei der Verkehrspolizeiinspektion in Ludwigsburg und bin dort Leiter der Verkehrsüberwachung.
Sie haben Ihren Beruf gehen und wie sich die Corona-Pandemie darauf ausgewirkt hat. Ich würde direkt auch zu meiner ersten Frage kommen. Was hat sich durch die Corona-Pandemie allgemein in Ihrem Beruf verändert?
Frage in zweierlei Hinsicht beantworten. Zum einen hat sich natürlich der interne Ablauf der Verkehrspolizei speziell bei uns stark geändert. Zunächst stellt man da mal ein, dass wir alle eine Maske zu tragen haben. Zu Beginn war das sicherlich nicht einfach, weil viele sich der Problematik nicht bewusst waren und diese Maske auch ablehnten. Zwischenzeitlich ist das intern überhaupt kein Problem mehr und die Beamten haben das sicherlich auch eingesehen, dass zum Schutz aller eine solche Maske zu tragen ist. Natürlich kam auch die Corona-Schutzverordnung dazu, das für uns zusätzliche Kontrollen bedeuteten, auch im Verkehrsbereich. Man denke zum Beispiel auf der Autobahn, dort ist viel Verkehr und es gab ja auch zeitlang gewisse Regeln, wie viel Insassen von verschiedenen Haushalten in einem Fahrzeug sitzen dürfen. Insofern haben wir hier einige Kontrollen durchgeführt, aber auch Versammlungen und Demonstrationen nahmen zu. In diesem Zusammenhang war auch die Verkehrspolizei mit verkehrslenkenden Maßnahmen eingesetzt, notwendig, unsere Dienstpläne zu ändern, gerade im Schichtendienst bei der Polizei. 7 Tage, 24 Stunden ist es notwendig, dass rund um die Uhr eine polizeiliche Betreuung für die Bevölkerung zur Verfügung stehen kann und sogar muss. Jetzt stelle man sich mal vor, eine Dienstgruppe erkrankt, weil jemand positiv war und es nicht bemerkte. Insofern war es dann notwendig, die Dienstgruppen so zu gestalten, dass wenn eine ausfällt, sofort mit Ersatz reagiert werden kann, um den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten. Das hat auch bedeutet, dass zum Beispiel die Streifenpartner in den Funkstreifenwegen immer fest zugeteilt waren. Das war auch nicht immer einfach, weil wenn jemand krank wurde, spätestens dann musste ein Ersatzmann mitfahren. Dazu kommt noch ein hoher Ausfall von Fort- und Weiterbildungen bei der Hochschule der Polizei. Hier hat sich zwischenzeitlich ein enormer Ausbildungsstau an. Extern noch ein Wort, ganz klar, die Corona-Schutzverordnung erforderte viele Kontrollaktionen, insbesondere in belebten Gebieten oder in speziell ausgewiesenen Plätzen, wo sich Bevölkerung trifft. Aber auch mehr Einsätze für die Polizei. Man denke an Autokorsos oder Demonstrationen im Stuttgarter Innenstadtgebiet. Das alles führte zu einer Mehrbelastung des Personals und ganz gewiss auch zu vielen Überstunden.
Frage wäre, wie hat sich die Belastung Ihres Berufes auf Sie durch die Corona-Pandemie geändert?
Erwähnt hat die Polizei durch die Corona-Pandemie Zusatzaufgaben bekommen. Ich möchte sie nochmal wiederholen. Die Pandemie bewirkte bei uns 2 Dinge. Zum einen hatten wir mehr Sondereinsätze. Hierzu gehören Autokorsos oder Demonstrationslagen. Alleine in Ludwigsburg war es so, dass wir pro Monat mindestens einen Autokorso zu tätigen hatten. Was bedeutet das? Ein Autokorso, der läuft zum Beispiel 60 bis 70 Kilometer durch den Landkreis und da fährt man nicht einfach drauf los, sondern das bedarf einer Vorbereitung. Da müssen Einsatzbefehle geschrieben werden. Es sind Kreuzungen abzusperren und es ist das Personal sozusagen zu rekrutieren. Insofern ist es nicht geschwind oder nicht schnell gemacht, sondern es bedarf einer entsprechenden Vorbereitung. Das Zweite ist natürlich auch, dass andere Dienststellen die gleiche Belastung haben und diese durchaus auch von uns unterstützt werden. Das heißt auf gut Deutsch, es werden gerne Radfahrer angefordert, also Motorradfahrer, die dann die anderen Dienststellen, wie gesagt, unterstützen und aushelfen. Gleiches passiert natürlich auch andersrum. Was natürlich insbesondere noch hinzukommt, sind die Corona-Kontrollen selbst. Das bedeutet, dass insbesondere an den Wochenenden oder auch an schönen Tagen mit, sage ich mal, Ausflugsverkehr zu rechnen ist und dort die Corona-Schutzbestimmungen zu kontrollieren sind. Hier werden dann insbesondere verstärkt Personal eingesetzt, das natürlich neben seinem täglichen Dienst, das es zu verrichten hat, in diesen Zeiten enorme Überstunden aufbaut. Dann haben wir verstärkt in letzter Zeit die sogenannte Event- und Partyszene, die sich mit hochmotorisierten Fahrzeugen gerne an den Wochenenden an ausgewählten Örtlichkeiten in den Großstädten trifft. Man möchte gesehen werden, man möchte sich aber auch selbst treffen. Ich denke jetzt, wenn ich an meine Jugendzeit zurückblicke, dass es eine natürliche Sache ist, dass sich junge Menschen treffen möchten und sich ja auch austauschen wollen. Ich denke aber, dass dann, wenn solche Dinge stattfinden, man sich trotzdem an die Corona-Bestimmungen zu halten hat. Dies ist leider nicht immer der Fall, weshalb bei diesen Eventen sozusagen die Polizei spontan immer auch vor Ort. Aber Letztendlich muss auch gesagt werden, dass durch die Corona-Pandemie gewisse Entlastungen bei der Polizei stattgefunden haben. Es ist ganz klar, dass die Verkehrsunfälle zurückgegangen sind. Ich stelle das selber auf der Autobahn fest. Wir haben deutlich weniger schwere Unfälle, die wir vor der Pandemie hatten. Liegt daran, dass einfach der Verkehr abgenommen hat. Gleiches gilt auch für manche Straftaten. Kleines Beispiel, denken wir an Ladendiebstähle. Die sind natürlich auch zurückgegangen. Ganz klar, wenn Läden nicht geöffnet haben, dann kann auch nicht so viel gestohlen werden. Also von daher gab es aber auch gewisse Entlastungen bei der Polizei.
Aus all dem für den Umgang der Polizei mit zukünftigen
Kompetenzen der Polizei ist es, auf ständig wechselnde Lagen zu reagieren und neue Konzepte zu entwickeln. Das ist uns, so denke ich, auch bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in den meisten Fällen gelungen. Sicherlich nicht gleich zu Beginn, auch hier unterlagen wir einem gewissen Entwicklungsprozess. Im Zusammenhang ist es für mich, dass die Bevölkerung auch bei zukünftigen Krisen transparent und lückenlos über die Abläufe in Kenntnis gesetzt wird. Alleinige Kontrollen der Polizei und Überwachungen können ein Problem niemals lösen. Dafür gibt es in Deutschland oder in Baden-Württemberg viel zu wenige Beamte. Wichtig ist es immer, die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Und dazu gehört halt auch einmal, dass diese mitgenommen und entsprechend über die Problematiken in Kenntnis gesetzt werden. Nur gemeinsam können auch zukünftig Krisen gemeistert werden.
Anhand des Interviews hat man jetzt sehr gut gesehen, wie wichtig es ist, in Zeiten von Corona zusammenzuhalten und auch wenn dies uns schwerfällt, an die Regeln zu halten. Jetzt wären wir auch am Ende der ersten Folge unseres Podcasts.
Aber es gibt noch einen zweiten Teil mit weiteren interessanten Interviews, in dem nochmal weitere Berufsgruppen ihre aktuelle Lage in der Corona-Pandemie schildern.